Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Traumbusiness Podcasts, dem Erfolgspodcast für Berater, Trainer und Coaches ab 50. Freue dich mit mir auf eine spannende Reise mit inspirierenden Gästen voller Ideen und sofort umsetzbaren Tipps für dein maßgeschneidertes Traumbusiness. Damit kannst du schon heute starten, zum Beispiel neue oder noch besser zu dir passende Kunden zu gewinnen. Mein Name ist Jörg Weißner und leinen los! Als Betriebswirtschaftler und Wirtschaftspsychologe baut er Brücken zwischen Menschen und Unternehmen. Nach Jahren als verantwortlicher Personalentwickler für ca. 4000 Mitarbeiter hat er 2014 sein eigenes Institut für Resilienz gegründet. Ein Kooperationsnetzwerk aus Experten für die Themen Resilienz, ganzheitliche Gesundheit und gesundes Führen. Am meisten freut mich seine Aussage, gesundes Führen beginnt mit der gesunden Selbstführung. Weil auch genau dies das Thema eines Workshops, welches ich selbst vor ein paar Wochen mit jungen Führungskräften hatte. Herzlich willkommen im Traumbusiness-Podcast Wolfgang Roth und leinen los. Hallo Wolfgang.
Hallo Jörg, herzlichen Dank für die Einladung.
Gerne. Wolfgang, das Thema Resilienz beschäftigt mich selbst auch schon lange, mich begeistert es auch immer wieder, da kommen wir ja nochmal drauf, aber du bist halt Experte für Resilienz. Warum erscheint dieses Thema heute wichtiger denn je?
Naja, wenn wir uns die Entwicklung der psychischen und psychosomatischen Erkrankungen in unserer Gesellschaft und somit natürlich auch repräsentiert in den Unternehmen betrachten, dann wäre es eigentlich schon längste Zeit, dass wir uns intensiver um das Thema Salutogenese, Resilienz, Burnout-Prävention, Stressmanagement, wie immer wir das auch nennen wollen, von den Begrifflichkeiten her, kümmern. Nicht umsonst gibt es seit 2013 eine Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen als rechtliche Vorgabe für Unternehmen. Und wenn man sich mit den Untersuchungen, mit den Studien befasst, dann soll es angeblich etwa ein Drittel der Unternehmen umgesetzt haben. Also wir reden über eine rechtliche Vorgabe, die von etwa einem Drittel der Unternehmen umgesetzt wird.
Also erschreckend wenig.
Ja.
Wenn man es als rechtliche Vorgabe wirklich sieht. Es ist ja auch so. Also es sieht man auch so. Also ich habe davon auch nach und nach erst erfahren und kenne selbst auch nicht zu viele Firmen, die das wirklich ernsthaft umgesetzt haben. Aber die meisten sehen das so ein bisschen als nice to have an.
Naja, durch die rechtliche Vorgabe ist es natürlich nicht mehr nice to have, sondern ein must have. Ich möchte den Unternehmen aber gar nicht unterstellen, dass sie es nicht umsetzen wollen. Ich glaube wirklich an mancher Stelle, dass sie nicht wissen, wie sie es umsetzen können.
Ja. Wie bist du da selber auf das Thema Resilienz gekommen? Ich meine, du bist Wirtschaftspsychologe, auch Betriebswirtschaftler. Was war für dich so der Auslöser, sich mit diesem Thema zu beschäftigen?
Ja, ich habe es während meines Studiums, war meine damalige Diplomarbeit zu den im Rahmen der Bielefelder Invulnerabilitätsstudien, also ein schreckliches okay. Wort, Invulnerabilität, Unverletzbarkeit, Unverletzlichkeit. Und damals hat die Faszination und die Begeisterung für das Thema, wie entsteht Gesundheit, also Salutogenese und was kann ein Mensch zur eigenen Stärkung unternehmen, selbstwirksam und eigenständig, hat mich nicht mehr losgelassen, dieses Thema. Ja, und ich befasse mich jetzt wirklich seit fast 30 Jahren damit und bin höchst erfreut, dass es jetzt endlich auf fruchtbaren Boden fällt.
Faszinierend. Wie gehst du selber damit um? Was hast du selbst für Erfahrungen gemacht, mit deinen Erkenntnissen wahrscheinlich in die Praxis, in deine eigene Praxis umzusetzen?
Naja, ich sag's mal salopp, ich war auf beiden Stühlen im Therapeutenzimmer gesessen, ja, also sowohl im Therapeutenstuhl als auch auf der anderen Seite, ja, und es war schon eine kuriose Situation als Psychologe und Therapeut 2011 damit konfrontiert zu sein, dass die eigene Resilienz am Ende war, ja, und ich für mich feststellen durfte, dass Wissen und Verstand und Begreifen eins ist, aber die Gefühle bis Traumata und die kompletten Lebenserfahrungen halt auch emotional zu integrieren und da was Rundes draus zu machen, ist halt nochmal, ich will nicht sagen eine andere Sache, aber es braucht die Ergänzung.
Ja, naja, das ist auch, glaube ich, so mein Weg gewesen, mich mit dem Thema zu beschäftigen, lange bevor ich überhaupt wusste, dass das Wort Resilienz überhaupt existiert. Also einfach durch private Höhen und Tiefen habe ich mir irgendwann überlegt, okay, was machst du immer wieder, wie kommst du da wieder raus aus dem Tal?
Ja.
Und bei mir ging es dann los mit dem Tod meines Vaters. Ich hatte mich gerade zum Studium angemeldet, nach 5 Jahren bei der Bank. Und er sagt, komm, ich finanziere das Studium und mach das mal so. Und ich war 26 und dann 3 Tage, nachdem ich angefangen habe, starb er mit einem Herzinfarkt. Das war natürlich ein kleiner Einbruch oder ein großer Einbruch.
Ja.
Und der nächste große Einbruch kam, als ich mit dem Studium fertig war. Ich habe parallel zum Studium BWL als freier Berater gearbeitet. Da hat mich die Bank zurückgeholt. Da hat mich ein Kunde abgeworben, sehr schnell. Und ich kannte den Kunden. Wir waren Hausbank. Alle Zahlen waren super. Und ich komme da an als Finanzchef. Und da stelle ich nachher fest, mein Vorgänger und der Ex-Gesellschafter und der Hauptbuchhalter hatten den Laden nach Strich und Faden beschissen, hat Millionen hinterschlagen und wir standen vor der Insolvenz. Also, das waren schon interessante Zeiten, da wieder rauszukommen.
Ja, also das klingt so, als ob du die Resilienz halt nicht wie ich theoretisch studiert und mit der Ratio erfasst hast, sondern du hast es sehr irdisch, lebendig und pragmatisch erlebt, ne?
So kann man sagen, und habe dann geguckt, okay, was machst du damit jetzt? Wie kommst du da wieder raus? Und habe mir dann immer wieder Wissen angeeignet, habe gesagt, okay, was kann ich selber machen? So bin ich auch ins Coaching reingegangen. Und ja. Ich habe dann sehr, sehr lange sehr viele Unternehmenssimulationen trainiert, also durch alle Branchen und Firmen hinweg, wo ich den Leuten beigebracht habe, wie funktioniert eine BWL, wie funktioniert eine Bilanz? Und habe das denen begreifbar gemacht. Ich habe, wo habe ich das jetzt hier? Habe ich gerade nicht dabei. Plastikröhrchen auf den Tisch gestellt, auf die Bilanzposition. Da war Geld drin. Und da habe ich wirklich, also bis zum Finanzministerium hoch, den Leuten erklärt und begreifbar gemacht, wo läuft das Geld lang in der Firma. Ja. Und was mich fasziniert, und da habe ich, glaube ich, haben wir was gemeinsam, mich fasziniert, die Brücken zwischen Psychologie und BWL zu schlagen. Und ich habe festgestellt, die meisten Psychologen haben von BWL keine Ahnung. Und die meisten BWLer haben von Psychologie keine Ahnung.
Genau.
Ich weiß nicht, wie sind deine Erfahrungen da in der Richtung?
Ich würde es auch so sehen, dass die Verbindung dieser Brückenbau noch nicht so stattgefunden hat, wie er notwendig und sinnvoll wäre. Ja. Ja, und ich bin so dankbar, dass ich beide Welten eben so intensiv kennenlernen durfte und werde diesen Brückenbau auch nicht aufgeben. Ich bin überzeugt davon, dass Wirtschaft mehr Psychologie braucht, dass Führungskräfte mehr Führungskraft brauchen. Und diese Kraft hat halt sehr viel psychologische Anteile. Das können wir jetzt Resilienz oder mit anderen Begrifflichkeiten versehen. Ich glaube, wir kommen nicht mehr umhin, die beiden Welten intensiver miteinander zu verknüpfen.
Jetzt sagst du Führungskraft, das klar, das hat ja sehr, sehr viel mit der persönlichen Kraft zu tun. Was wären so deine vielleicht 3 oder 5 wichtigsten Tipps? Was kann eine Führungskraft tun, um selber in die eigene Kraft reinzukommen oder vielleicht auch gar nicht so weit wieder rauszukommen?
Ja, ich lehne mich da, ich nenne gern die Urheber oder die ursprünglichen Kreatoren von so Begrifflichkeiten oder Modellen. Und ich kann mich nur erinnern, als ich vor Jahren im Auto von einem Einsatz in Deggendorf heimgefahren bin, kam auf Bayern 2er Sendung mit dem Dr. Galuska, also dem ehemaligen Leiter der Heiligenfeldkliniken. Und da stellte die Moderatorin die Frage: Dr. Galuska, Sie leiten eine Burnout-Klinik etc. Sie befassen sich mit Resilienz und Burnout. Was ist denn aus Ihrer langjährigen Erfahrung Resilienz? Und dann sagt er, wissen Sie, das können Sie sich ganz einfach merken. Es sind die 3 großen S. Es ist zum einen Selbstvertrauen, es ist Sinn und es ist soziale Unterstützung. Also Menschen, die selbstvertraut sind, die Sinnhaftigkeit in ihrem Leben empfinden, erfahren und die sich sozial unterstützt fühlen, gehen mit weniger Risiko in die Erschöpfung oder in die Erschöpfungsdepression. In den letzten Jahren hat die Forschung um Self-Compassion, also Selbstmitgefühl, für mich ein viertes S mit ins Spiel gebracht. Ja? Mhm. Nämlich genau dieses Selbstmitgefühl. Und um deine Frage zu beantworten, würde ich sagen, Führungskräfte können ihren Akku aufladen, etwas für ihre Resilienz tun, wenn sie sich um diese vier S kümmern. Der erste Schritt ist natürlich wie immer, ich werde mir bewusst, ich weiß es, weil Wissen es in dem Moment macht. Und das zweite wäre, ich setze mein Wissen auch um und schaue, dass ich mir diese Faktoren, die vier S, in mein Leben hole.
Mhm. Super. Okay, das können wir tun. Aber was passiert oder was empfiehlst du, wenn jetzt doch mal wieder so ein Tiefschlag kommt? Denn ich meine, ich sage mal, dass auch nach den schönsten Seminaren ist die Welt morgen nicht heller, schöner weiter. Also die Schwierigkeiten kommen einfach. Ich glaube, das bringt das Leben so mit sich. Also wie gehe ich dann mit denen um? Was sind da deine Tipps?
Und ich würde gern einhaken an dem Punkt, wo du sagst, nach einem Seminar. Natürlich ist so ein Seminar der Einstieg in das Ganze. Ja, das ist wie wenn ich zum Schwimmlehrer gehe und sage, kannst du mir im Trockenschwimmen mal beibringen, wie die Bewegungen sind? Lernen tue ich Schwimmen im Wasser. Das kann man aufs Autofahren übertragen, das kann man aufs Musizieren übertragen, auf alles Mögliche. Das heißt, nach dieser Wissensvermittlung darf das Training und die Übung kommen, weil die macht dann den Meister oder die Meisterin. Ja? Und das ist was wir in unserer heutigen Zeit häufig vernachlässigen. Wir meinen, oh, jetzt habe ich es ja verstanden, jetzt weiß ich es ja und dann wird es zum Selbstläufer. Also ich bin das lebende Beispiel dafür, dass dem nicht so ist.
Inwiefern?
Ja, ich bin mit dem ganzen Wissen selber in die Erschöpfung gegangen.
Ja, okay, gut, da hast du recht, ja, absolut.
Also das war rein verstandesmäßig, rein ratiomäßig erfasst, aber das braucht halt dann auch das Training und die Übung und ich war sehr ungeübt in der Integration der Gefühle. Ja. Wir leben in einer Gesellschaft, die sehr vom Intellekt her geprägt und gebildet wird, ja. Aber wir haben ganz wenig Herzintelligenzbildung und soziale Intelligenzbildung, ja. Also das darf man nur wesentlich mehr in unserer Kultur integrieren.
Ja, da gebe ich absolut recht. Das war zum Beispiel ein Grund, warum ich glaube 2008 war es, mein zweites Buch geschrieben hatte, das war Erfolgreiche Gewohnheiten. Das ist eigentlich genau das Thema, wie kriege ich das Ganze aus dem Kopf raus auf die Straße und wie kann ich erfolgreiche Gewohnheiten aufbauen damit?
Ja.
Und ich bin eigentlich ganz zufällig dazu gekommen zum Buch, aber habe mir damit einmal festgestellt, ey, es geht ja gar nicht um Gelassenheit, damit fing das Ganze an, es geht ja um Gewohnheiten, die will ich aufzubauen und wirklich dabei zu bleiben. Und ob es jetzt 21 Tage sind oder 60 Tage, ganz egal, wie lange es dauert nachher, ist unterschiedlich, fängt von der Gewohnheit ab. Aber das will ich, und das ist auch das, was wir heute in unseren Seminaren immer mehr machen. Also ich möchte wegkommen von meinen 2-Tage-Seminaren, bin ich ja schon gut weggekommen, und mehr in Richtung Lernsprints und einer längerfristigen Umsetzung. Muss gar nicht durch mich sein, kann auch selber machen, aber mach es 12 Wochen, mach es ein halbes Jahr, mach es ein Jahr und bleib dann dabei. Das sind solche Tipps, die wir rüberbringen.
Ja, würde ich unterschreiben.
Ja. Dann habe ich vor 3, 4 Jahren oder 5 Jahren einen Kollegen in Amerika kennengelernt, Brian Johnson, und der hatte einen faszinierenden Ansatz. Der hatte von Nassim Taleb das Buch über Antifragilität gelesen und hat das verbunden mit Resilienz. Und er sagt, okay, was sind wir denn? Wenn wir sind einmal entweder zerbrechlich, dann das ist so das, was so ein Glaskarton mit sich bringt, wenn oben drauf steht, Vorsicht, zerbrechlich. Sind Gläser drin, darfst nicht werfen. Dann sagt er, sind viele robust. Robust, sagt er, das ist da, wenn du also schon den einen oder anderen Stoß abhalten kannst. Ich weiß nicht, ob das jetzt mit Resilienz übertragen wird. Da habe ich mich noch nicht beschäftigt, auch mit keinem Fachmann drüber gesprochen, da bist du der Erste. Und dann geht er einen Schritt weiter und sagt, was wäre denn antifragil? Und da sagt der andere, das ist eigentlich das, was unser Körper macht. Unser Körper baut ja eigentlich nach jedem Stressimpuls, wie zum Beispiel, ich nehme ja ganz gerne den Muskel, baut er ja mehr Kraft auf. Wenn ich also Bodybuilding mache und meinen Bizeps trainieren möchte, muss ich ein bisschen mehr draufpacken auf die Hantel, als ich bisher konnte. Und wenn ich das tue, gibt es vielleicht einen kleinen Muskelkater, aber danach werden neue Muskelfasern freigeschaltet und ich bin ein Stück stärker geworden. Und das könnte man ja vielleicht auch auf Stress übertragen. Und dann nimmt er ein gutes Beispiel, und das habe ich im Seminar gerne verwendet, dann sagt er, guck dir mal einen Hindernislauf an, wie zum Beispiel Spartan Race. Und das Beispiel fand ich total faszinierend. Da habe ich gefragt im Seminar zum Beispiel, wer kennt sowas? Ja, die meisten haben schon was davon gehört. Hier ist das Tough Mudder oder normal Hindernislauf oder im Spartan Race. Und ich sage, wer hat schon mal mitgemacht? Meistens einer höchstens. Ich sage, wie läuft das? Ja, dann messst du dich an und so und dann machst du das mit und im Team und dann gewinnst du die Hindernisse, läufst durch den Wassergraben durch, kletterst über Wände, kletterst hoch und schleppst Gewichte. Einfach geil. Ich sage, interessant. Und warum machst du das? Ja, ist auch ein tolles Gefühl, sagt er. Du hast gestartet, hast die Hindernisse überwunden und auch im Team noch. Genial. Ich sage, musst du dafür bezahlen? Ja, sagt er, klar. Die Teilnehmergebühr musst du bezahlen. Ich sage, das ist doch komisch. Du bezahlst halt dafür freiwillig, dass andere dir das Leben schwer machen. Und im Job bekommst du Geld dafür. Warum nimmst du nicht den Ansatz auch für den Job? Und das wäre so ein Punkt. Wie siehst du das Ganze? Also wie könnte man so einen Hindernislauf als Metapher nehmen für den Alltag im Unternehmen, um daran zu wachsen? Also,
für mich sind da ganz viele Fragen beinhaltet in dem, was du gerade geschildert hast. Ganz, ganz viele Fragen. Der Kernpunkt ist für mich festzustellen, dass wir uns von diesem Entweder-Oder entfernen dürfen. Ja. Es ist immer ein sowohl als auch. Wir brauchen uns die Frage nicht stellen, ob Resilienz jetzt mehr mit Stabilität oder mit Flexibilität, mit Fragilität oder mit Antifragilität zu tun hat, sondern es ist immer beides, weil für mich ist Resilienz absolut Stabilität zum einen, stehe wie ein Baum, und Flexibilität zum anderen, fließe wie Wasser, stehe wie ein Baum und fließe wie Wasser. Ja, das ist für mich in einem Metaphorik Resilienz. Und es hat beileibe nichts mit der ausschließlichen Fokussierung auf Invulnerabilität oder so zu tun, weil Resilienz ist gleichzeitig die absolute Vulnerabilität.
Spannend. Also wie siehst du das? Also finde ich total faszinierenden Ansatz. Du sagst also, Resilienz ist auch die Akzeptanz der Vulnerabilität, schwieriges ja. Wort. Was löst das aus, wenn man das wirklich akzeptiert? Ich bin absolut bei dir. Warum werde ich dadurch resilienter, wenn ich akzeptiere, dass ich auch verletzlich bin, was ja jeder von uns irgendwo ist?
Naja, ich würde es mal übertragen. Wenn ein Tsunami kommt, ja. Macht es da Sinn, dich dagegen zu stemmen?
Nicht so richtig.
Ja. Und wenn was kommt, was ja sowieso da ist, und ich meine jetzt speziell unsere Gefühlswelt, weil ich rede ja immer wieder von der Integration der Gefühle und vor allem der Integration dieser Gefühle, die in unserer Kultur und Gesellschaft noch als Schwäche, als nicht resilient, als zu weich angesehen werden. Nein, 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 die Integration dieser Schwäche in Anführungsstrichen, das ist Stärke und das wird zur Resilienz.
Ja, gebe ich dir recht. Vielleicht auch damit zu erklären, warum diese Brené Brown, die ja über Vulnerabilität auch einen TED-Talk gehalten hat, so wahnsinnig viele Zugriffe darauf bekommen hat. Das hat ja millionenfach den TED-Talk gesehen bekommen. Und die hat richtig, genau über die Vulnerabilität gesprochen dabei. Ne?
Ja, weil ich freue mich drüber, dass dieses westliche und östliche Denken, um es mal so in Schubladen, ja, dieses eher wissenschaftliche und dieses eher Erfahrungswissen-Denken sich mittlerweile immer mehr vereinen. Ja. Ja. Es ist nicht entweder oder.
Naja, gebe ich dir recht. Mich erinnert das an meine Bankzeit. Und damals musste ich mit Schlips noch rumlaufen. Und je höher man kam, desto mehr hat man vielleicht sogar noch eine Weste angezogen. Und ich habe es immer verglichen, das ist dann die Ritterrüstung der heutigen Manager. Also ein Anzug mit Weste, Schlips und dahinter verstecken sich komplett und zeigen keine Verlässlichkeit.
Ja, ja. Ich meine, wenn ich mit Führungskräften unterwegs bin, dann sagen die immer, ja, Herr Roth, aber soll ich dann meine Gefühlswelt integrieren in mein vorgesetzten Manager-Führungskräfte-Dasein? Mhm. Sage ich, wie ist es Ihnen bisher gelungen, das außen vor zu lassen?
Ja.
Und ich erlebe die Menschen ja im geschützten Raum, also sei es Beratung, Coaching oder Therapie, immer wieder. Und viele kommen und sagen, ich kann mich gerade noch zusammenreißen, diese Rolle und Funktion tagsüber zu erfüllen. Wenn ich aber die Tür hinter mir zuziehe, dann versuche ich ab dem Moment, auf Teufel komm raus, so viel Kraft zu generieren, dass mir das gleiche Spiel am nächsten Tag wieder gelingt.
Ja.
Ja.
Ja, verrückt, ne?
Und davon dürften wir uns doch irgendwie langsam entfernen, dass Leben so ein erschöpfendes Schauspiel ist.
Ja, die Frage taucht ja auch, dürfen Führungskräfte, dürfen Manager ihre Angst zeigen? Ich habe das mal in einem Workshop gehabt mit einer Vorstandsebene und ich hatte einen Tag vorher die Ebene darunter gehabt. Das waren Energieversorger. Also wir hatten ein Kraftwerk und dann kam das Thema Angst. Und dann sagte einer der Vorstände, also Herr Weißner, hören Sie mal auf, also Angst haben wir doch hier im Unternehmen nicht. Ich sage, Moment mal. Habe die Karten umgedreht vom letzten Tag, habe gesagt, guck mal, das haben Ihre Untergebenen, Ihre Mitarbeiter gestern gesagt. Und sie wollen nicht erzählen, dass Sie selber keine Angst haben. Wer hätte eine Stecknadel fallen hören können? Und nach einer Minute sagte einer, ja, Sie haben recht. Ich habe auch Angst, wenn ich da den Auftrag gebe, das und das zu tun und das nicht richtig überprüft habe, das kann sogar lebensgefährlich sein, für den, der den Auftrag ausführt. Aber kann ich das denn zugeben? Wie stehe ich denn da als Führungskraft? Und das war genau das Thema, das denn zu thematisieren. Und ich glaube, das macht eine Führungskraft ja auch viel, viel stärker, wenn sie zu ihren eigenen Gefühlen, auch zu ihrer Angst steht. Oder wie siehst du das?
Absolut. Und das sind schon wieder so viel Aspekte beinhaltet, weil Frage Nummer eins für mich wäre, wenn doch Führung in Anführungsstrichen, ja, das ist ja, verändert sich ja auch sehr stark, diese Begrifflichkeit, wenn Führung doch sehr stark von Vertrauen geprägt ist und abhängt und ich Vertrauen doch höchstwahrscheinlich in einen authentischen Menschen setzen kann, ja, wo ich sage, ja, da ist Denken, Fühlen und Handeln irgendwo kongruent. Wie kann ich denn jemand vertrauen, der mir signalisiert, ich kenne keine Angst und Angst gibt es bei uns auch nicht? Also ich tue mir da wirklich richtig schwer
Ja,
damit, ja.
ja, ja. Wie gehe ich denn mit Angst um jetzt als Führungskraft? Was kann ich denn da, gibt es da irgendwelche Tipps dafür?
Naja, für mich wäre die erste Frage, möchte sich denn jemand überhaupt mit seiner eigenen Angst beschäftigen? Weil über die Jahre hinweg bin ich jetzt an einem Punkt, wo ich sage, ich gehe hauptsächlich mit Menschen in Resonanz, die eine Entscheidung für sich getroffen haben. Ich möchte wirklich in die Selbstreflexion und tief an meinen eigenen Themen arbeiten, weil diese Selbstführung, die du ja vorhin angesprochen hast, die beginnt ja erstmal mit einer Selbstwahrnehmung, mit einer
Klar.
Selbstreflexion, mit einem Selbstbewusstsein und dann komme ich irgendwie sowas wie in ein Selbstvertrauen. Ja,
Ja.
und Selbstvertrauen haben wir vorhin gesehen, ist ja einer der großen Resilienzfaktoren. Aber das bekomme ich halt nicht geschenkt, dieses Selbstvertrauen, sondern das darf ich mir in gewisser Hinsicht ja erarbeiten. Aber du wirst mir wahrscheinlich zustimmen, Selbstvertrauen ist jetzt noch kein Standard-Schulungsseminar für Führungskräfte.
Absolut nicht. Absolut nicht. Das ist, glaube ich, da kann man noch eine Menge tun. Ja, wie baue ich Selbstvertrauen auf? Wo kriege ich das her? Ich meine, viele sagen, das ist angeboren, glaube ich nicht. Ich glaube, man kann sowas auch durchaus durch bewusstes Umgehen mit einem selber, auch mit den eigenen Erfahrungen aufbauen und auch ausbauen.
Ja, ich gehe nur einen Schritt weiter. Ich würde sagen, ja, Selbstvertrauen ist uns wahrscheinlich sogar angeboren. Und dann kommen wir in dieses Leben, in Ursprungsfamilien, in Umgebungen, in Verhältnisse und werden sozialisiert bis konditioniert. Und in diesem Prozess geht dieses Selbstvertrauen, das mal da war, halt häufig wieder ein bisschen in die Brüche oder ist nicht mehr so zugänglich. Ja?
Ja.
Und das heißt, eine Führungskraft dürfte sich eigentlich dieses Selbstvertrauen erstmal wieder zurückerarbeiten, und zwar über eine Innenschau und nicht über den Status, über den Firmenwagen, über den Firmenparkplatz, über die Rolex am Arm, ja, über diese Außenattribute, die uns so eine Scheinsicherheit und ein Scheinselbstvertrauen geben. Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, weil, wie gesagt, vor 11 Jahren bin ich dann ja aus dem Konzern raus und da war dieses aufgeblasene, ego-getriebene Selbstvertrauen. Ich bin ja Leiter der Personalentwicklung und ich habe es ja jetzt beruflich geschafft, von heute auf morgen weg.
Ja.
Also das war bodenlos, es war wirklich bodenlos und es hat mir schon nochmal gezeigt, wenn du in dir dieses Vertrauen nicht spüren kannst und aus dir selbst heraus generieren kannst, dann kann es halt sein, dass du sehr schnell merkst, wie du von Äußerlichkeiten abhängig warst.
Ja, genau. Wenn ich das jetzt übertrage auf unsere heutige Arbeitsumfeld, also durch Corona hat sich ja sehr, sehr viel verändert aus meiner Wahrnehmung raus. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir waren natürlich von heute auf morgen erstmal alle Aufträge weg. Und ich habe dann zum Glück meine Leidenschaft vorher schon fürs Online-Business einfach nochmal ein bisschen aktivieren können und habe wirklich viel, viel Spaß heute, so wie wir heute auch, das Ganze remote zu machen. Und ich glaube, dass also gerade für Remote-Work eine Menge anderer Soft-Skills noch erforderlich sind und vielleicht noch weiter ausgebaut werden müssen, die bisher nicht da waren bei vielen Führungskräften. So, wenn wir das jetzt verbinden, also welche Skills brauche ich für Remote Work? Vielleicht da mal aus deiner Sicht das zunächst mal. Und die nächste Frage wäre dann, wie kann man da also auch bei Remote Work noch Resilienz für sich selber und für meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen fördern? Aber zunächst mal, welche Skills siehst du aus deiner Sicht erforderlich für Remote Work? Sind die anders als bisher?
Auch da, ich finde deine Fragen wunderbar und habe gleichzeitig eine Herausforderung, mich zu fokussieren.
Erzähl einfach los, wir haben Zeit.
Ich sag's aus meiner eigenen Erfahrung. Hättest du vor 2 Jahren zu mir gesagt, Wolfgang, du wirst in 2 Jahren 90% deiner Arbeit, deiner Berufung online und digital machen, hätte ich gesagt, du spinnst.
Ja.
Es geht doch gar nicht. Ich bin Coach und Therapeut. Ich bin auf die persönliche, direkte Begegnung angewiesen. Oh, das war eine Täuschung. Das ist nicht so. Ganz viel geht auch digital und über die Technik. Es gibt einen Restbereich. Ich arbeite ja auch traumatherapeutisch, wo ich sagen würde, 10% kannst du über die Technik dann nicht abdecken, aber 90% ist möglich.
Ja, das glaube ich.
Ja. Also das wär die erste Antwort auf Führung geht natürlich genauso digital etc. Es kommt auf die Haltung dahinter an. Ja. Es mag eine Umgewöhnung und Umstellung dabei sein, aber prinzipiell ist es möglich und es ist wirklich eine ganz persönliche Erfahrung von mir, die ich nicht geglaubt hätte, dass es so umsetzbar ist. Die größte Herausforderung war für mich die Technik, bis ich klar kam mit diesen Mikrofone, Kameras und wie geht es jetzt auf Zoom und mit Teams und alles Mögliche. Die Technik war für mich die größere Herausforderung als die menschliche Komponente.
Ja klar, die Technik ist natürlich ganz klar eine Herausforderung, das stimmt.
Ja.
Aber wenn ich mir jetzt überlege, und das höre ich von vielen Führungskräften, sagen wir Führungskräfte alter Schule, ich habe auch einige sehr gute Freunde, die sind auch eher in der Rolle verhaftet, die wollen die Menschen eigentlich am Arbeitsplatz sehen. Und da sage ich immer, das wird nicht mehr auf Dauer funktionieren. Klar, es gibt Jobs, in der Fertigung zum Beispiel, da muss ich am Band stehen, das geht nicht anders, solange wir noch keine Roboter haben dafür. Aber in allen Wissensbereichen, ich habe eine Menge mit Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern zu tun, die können überall arbeiten, das ist ganz egal. Und da geht es darum, wie kann ich jetzt eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter, der zum Beispiel zum Teil in der Ukraine sitzt, ich habe welche, die sitzen in Kiew. Und natürlich unter den ganzen extremen Bedingungen da. Aber wie kann ich der helfen, wenn ich hier in Deutschland mein Hauptoffice habe?
Zu konkretisieren die Frage, weil ich komme ja jetzt aus einem sehr, sehr intensiven Helferbereich im Thema Coaching und Therapie. Was meinst du mit helfen?
Weil das ist jetzt ein Extrembeispiel. Wir können vielleicht von der Dame da in Kiew vielleicht mal weggehen, aber egal. Also Ich habe natürlich durchaus Mitarbeiter, das höre ich dann immer wieder aus den Gesprächen raus. Die sind natürlich in unterschiedlichen Konstellationen. Jüngere Mitarbeiter sind zum Teil in der WG, die haben noch nicht mal, die haben zwar ihr eigenes Zimmer dabei, aber in den anderen Zimmern sind natürlich noch andere junge Absolventen der Uni gerade. So, die sind natürlich anders, gehen anders mit den Räumlichkeiten um, als wenn vielleicht ein Familienvater, der vielleicht sein Haus im Grünen schon hat und sein eigenes Büro hat. Der hat damit zu tun, dass die Kinder aus der Schule kommen und sagen, Papa, ich will aber jetzt. Und vielleicht hinten durchs Bild durchlaufen und so weiter. Also die Herausforderungen, die dieses digitale Arbeiten und dieses Homeoffice an die Leute stellt, sind sehr unterschiedlich. Und die
Ja.
Belastung ist auch sehr unterschiedlich. Und trotzdem muss ich das ja irgendwie berücksichtigen als Führungskraft. Das mache ich mit ihnen helfen. Ich muss ja denen trotzdem helfen, wie können die auch in ihre Kraft reinkommen.
Also ich sehe die Aufgabe an, das ist ein spannender Aspekt, den du bringst, weil wenn ich in Unternehmen zu Führungskräften reingehe, fragen die ja häufig, soll ich jetzt dann auch noch therapeutisch hier agieren? Ja, was soll ich denn noch alles machen? Ich sage, nee, nee, Sie sollen nicht therapeutisch agieren hier, aber Sie könnten Strukturen und Optionen und Möglichkeiten schaffen, wenn Menschen in die Erschöpfung gehen, dass die Anlaufstellen haben, externe, dass die wissen, wo sie sich hinwenden können. Sie müssen da ja nicht alles selber übernehmen, aber ihr Auf Aufgabe als Führungskraft sehe ich schon darin, auch sich solcher Aspekte anzunehmen, die wahrzunehmen und sich darum zu kümmern. Und was du schilderst, heißt, ich würde solche Menschen fragen, wie kann ich sie denn unterstützen, dass möglicherweise ihre Arbeitsbedingungen, die sich jetzt eher auf Homeoffice verschoben haben, dass die für sie optimal werden, ja, oder in Richtung optimal gehen, ja. Ich muss das ja nicht alles selber umsetzen als
Genau.
Führungskraft.
Ich muss das heißt, die Rahmenbedingungen mitgestalten dafür. Ne? Das ist eigentlich die
Richtig.
Aufgabe des
Und das
Führungskraftes.
heißt, ich interessiere mich für meine Mitarbeitenden, ich frage sehr viel und ich unterstütze sie an der Stelle, wo sie meine Unterstützung als Führungskraft einfach brauchen, um ihnen möglicherweise Steine aus dem Weg zu räumen, dass sie hier Arbeit machen können.
Super. Nun ist ja das Thema meines Podcasts, das Traumbusiness zu gestalten für Berater, Trainer, Coaches jenseits der 50. Wo ist da das Thema Resilienz jetzt für die Berater und der Trainer selber entscheidend und was können die dafür tun, gerade im etwas fortgeschrittenen Alter? Aus deiner Erfahrung?
Punkt 1, Wissenserwerb, Psychoedukation. Ich stelle immer wieder fest, dass wir zwar über Gesundheit reden, aber die wenigsten über ganzheitliche Gesundheit, und es ist eine sehr große Schnittmenge mit Resilienz, wirklich in der Tiefe Bescheid wissen. Wir leben in einer Kultur, die Gesundheit hauptsächlich auf den Körper fokussiert. Wenn du Menschen dann sagst, ja, aber wir sind doch nicht nur Körper, wir sind doch auch Psyche, sprich, wir haben Gedanken, Glaubenssätze, Lebenserfahrungen, Gefühle, dann wird es schon ein bisschen enger, wenn du fragst, wie könnt ihr denn den Psychomuskel trainieren? Also die meisten sind mir Welten voraus im körperlichen Training, ja, oder in der Ernährungsberatung oder was auch immer körperfokussiert ist. Aber wenn es um Psychothemen geht, wird es schon etwas enger. Und das kannst du jetzt ausdehnen auf den Soziomuskel. Ja, wie trainiere ich den Soziomuskel? Sprich, wenn ich in soziale Beziehungen reingehe, wie ist meine Kommunikation? Wie ist mein Konfliktmanagement? Ja, wie kann ich diese Themen integrieren? Und dann gibt es halt auch noch den spirituellen Muskel. Und der ist ganz, ganz vielen völlig unbekannt. Warum? Weil du fast in jedem Lehrbuch liest, der Mensch ist ein biopsychosoziales Wesen. Also auch an dich und bitte alle, die zuhören, schickt mir bitte Literaturhinweise, wo drin steht, der Mensch ist ein biopsychosoziales und spirituelles Wesen. Das sind genau die Bücher, die ich liebe, weil ich da sehe, dass ein vierrädriger Wagen auch als vierrädriger Wagen behandelt wird und nicht als dreirädriges Gefährt.
Super. Gebe dir absolut recht. Und was mir sehr gut gefällt, dass du auch da von den Muskeln sprichst.
Ja.
Weil Muskel macht für mich immer Mut. Ein Muskel kann ich trainieren. Und muss ich auch trainieren. Wenn ich den Muskel nicht trainiere, dann regeneriert er sich. Dann verfällt er praktisch. Das merke ich, wenn ich im
Ja.
Krankenhaus liege. Zum Glück vor langer, langer Zeit mal getan. Aber Ich brauche mir nur eine Woche ins Bett legen, auch zum Glück nicht getan, aber ich sehe es von anderen, wie schnell dann der Muskel verfällt. Und ich glaube, das Gleiche trifft auch auf unsere Soziomuskeln zu, auf die psychischen Muskeln und natürlich auf den spirituellen Muskel wahrscheinlich genauso.
Richtig. Wir könnten alle vier trainieren, wenn wir A wüssten, dass es alle vier Muskeln gibt und B nach diesem Wissen auch in die Umsetzung geht.
Ja, super, das finde ich. Was wären deine Tipps? So, wenn du jetzt einen Beraterkollegen hast und der sagt, Mensch, Wolfgang, du als Resilienzexperte und als Wirtschaftspsychologe, wie kann ich mich selber jetzt positionieren? Was kann ich selber tun, damit ich selber, solange wie es irgendwie geht, mein Traumbusiness jetzt auch jenseits der 50, vielleicht sogar schon Anfang 60 noch leben kann? Du hast jetzt diese vier Muskeln angesprochen. Was kann ich noch mehr tun? Gibt es da noch mehr Tipps, die ich vielleicht für mich umsetzen könnte, um wirklich mein Traumbusiness zu leben?
Ja, die Antwort ist fast schon in deiner Frage beinhaltet. Wenn mir jemand sagt, Wolfgang, wie kann ich mein Traumbusiness umsetzen, dann sind wir mit dem Traum im spirituellen Reifen drin. Und dann würde ich ihn fragen, okay, du redest von dem spirituellen Reifen Traum. Was ist denn dein Traum?
Okay.
Und dann stelle ich häufig fest, dass Menschen zwar wissen, was sie nicht mehr machen möchten, aber noch gar nicht so richtig wissen, was sie machen möchten. Ja, und in dem Moment ist natürlich die Realisation und die Umsetzung dieses Traumes relativ schwierig, wenn ich noch gar nicht genau weiß, was ich machen will.
Ja,
Die
okay.
Frage ist dann auch noch, kann ich denn das überhaupt, was da in meinem Traum drin ist? Ja,
Ja.
oder möchte ich Hochsprung-Weltmeister werden, und habe gar nicht die Veranlagung
Ja,
dazu?
ja, ja.
Ja, ganz wichtig ist in diesen Momenten zu wissen, was sind meine Bedürfnisse, was sind meine Kompetenzen, was sind meine Fähigkeiten und was ist einigermaßen realistisch dann auch. Aber der Realismus kommt erst, wenn ich den Traum abgefragt habe, weil
Ja.
das wirst du kennen. Wenn du Menschen nach ihren Träumen fragst, da siehst du glänzende Augen, da kommt die Energie zurück und dann fangen die wieder an zu leben, ja. Und das sollten wir uns zwischendurch immer mal wieder gönnen.
Ja, absolut. Wenn ich dich jetzt fragen würde, wie sieht denn dein Traumbusiness für dich aus? Magst du das erzählen? Hast du denn da klare Vorstellungen?
Bewege mich mitten in meinem Traum.
Perfekt.
Und jetzt weißt du aber auch, ein Traum ist was, da kann man mal ganz schnell erwachen.
Ja.
Ja. Und die letzten 2 Jahre haben uns ja gezeigt, manchmal erwacht man sehr schnell aus einem Traum. Und dann geht
Ja.
es wieder um das, was wir vorhin besprochen haben. Dann darfst du eben akzeptieren und mit dem Leben mitfließen und gleichzeitig resilient schauen, wo ergreife ich denn den nächsten Strohhalm, ja? Wie geht es
Ja,
denn jetzt weiter? Und kurioserweise findest du den Strohhalm schon immer wieder und es geht immer wieder
ja,
weiter. Und
ja.
wenn es
Ja,
der Zufall ist.
ja, ja. Wobei. Das wäre genau das Thema, was ich mit Wolfgang Horbach jetzt hatte. Serendipity, dieser glückliche Zufall, auch dem kann man, glaube ich, auf die Sprünge helfen. Und das hat wieder sehr, sehr viel mit dem eigenen offenen Geisteshaltung zu tun.
Richtig, richtig. Wenn du dran glaubst, dass da immer wieder, sagen wir mal so, am Ende des Tunnels das Lichtlein kommt, ja, wenn du daran glaubst, Glaube, Liebe, Hoffnung, dann kommt das auch, weil es in Resonanz mit dir geht, ja. Und jetzt würden viele Menschen sagen, ah, dann bin ich also selber schuld. Nein, 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 das hat alles gar nichts mit dem Thema Schuld zu tun. Ich glaube aber an Ursache-Wirkungszusammenhänge.
Ja. Naja, und genau da, glaube ich, ist es wichtig, was du gerade sagst, diesen Glauben zu haben und auch diese innere Gewissheit, es geht immer irgendwie weiter. Das hast du ja auch, das Leben geht einfach weiter. Gut, wir wissen nicht, wie lange es für uns persönlich weitergeht. Dann wechseln wir vielleicht den Zustand. Keine Ahnung, wie man es dann nennt, wenn man stirbt. Anderes Thema. Aber bis dahin geht es einfach irgendwie weiter. Und wenn ich diese Gewissheit habe und die mit einem offenen Geist reingehe, dann fallen mir so viele Dinge auf, die ich vielleicht sonst nicht sehe. Und genau daraus entwickelt sich dann, glaube ich, dieses Glück, was einem zufällt.
Und es ist spannend, was du sagst, weil ich meine, ich treffe ja auf Menschen, die wirklich schwerste Schicksalsschläge hinter sich haben.
Ja.
Und ich frage die manchmal zum stimmigen Zeitpunkt, Jetzt bin ich ja Resilienzspezialist und Trainer. Wie haben Sie das, was Sie mir da gerade schildern, überlebt? Wie sind Sie da wieder aufgestanden? Und dann kommen nicht selten Antworten wie, mir blieb doch gar nichts anderes übrig. Was hätte ich denn machen sollen? Ich kann doch nicht liegen bleiben. Oder ja. Es kam irgendwo ein Lichtlein daher. Also ja. Das, was wir manchmal kognitiv gar nicht erfassen oder begreifen und auch nicht in Worte fassen können, scheint es trotzdem irgendwas zu geben, was uns in diesen Momenten immer wieder am Leben erhält.
Ja, super, faszinierend. Vielen, vielen Dank, Wolfgang. Also ich glaube, da sind eine Menge Tipps dabei, die unsere Zuhörer für sich rausholen können. Und ja, also ich wünsche einfach, dass jeder, der Spaß dran hat und sich Fragen stellt, vielleicht mal Wolfgang zu kontakten. Die Kontaktadressen schreibe ich unten in die Shownotes rein. Und ich freue mich auf den nächsten Austausch mit dir, Wolfgang, wann auch immer. Vielleicht hast du ja auch Lust, zu der Zoom-Konferenz dazu zu kommen, wenn es um Serendipity im Alter geht für das Projekt von Wolfgang Horbach. Wann das passieren wird, weiß ich noch nicht genau. Wir müssen mal gucken, wann es vom Termin her am besten passt. Auf jeden Fall erstmal vielen, vielen Dank für das inspirierende Interview mit dir, Wolfgang. Und ich freue mich auf die nächsten Gespräche, wann auch und wo auch immer. Dankeschön.
Ganz herzlichen Dank, lieber Jörg. Ich freue mich auf Fortsetzung, weil du hast richtig spannende Frauen.
Dankeschön. Bis dann. Ciao.
Ich danke dir. Tschüss.
Und damit haben wir für heute im Hafen wieder angelegt. Herzlichen Dank für deine Zeit und fürs Zuhören. Und viel Erfolg bei der Umsetzung der für dich wichtigsten Erkenntnisse. Welche sind es? Was hat dich heute besonders inspiriert? Schick mir gerne eine Mail an podcast@jörgweisner.com. Als kleines Dankeschön sende ich dir gerne mein E-Book Das Einstein-Gen. Und natürlich freue ich mich auch über deine 5-Sterne-Bewertung und das Abonnement. Damit stellst du sicher, dass du keine der zukünftigen Folgen verpasst. Höre nächste Woche wieder rein. Ich verspreche dir neue Anregungen und neue Ideen für dein Traumbusiness. Mein Name ist Jörg Meißner, dein Traumbusiness-Mentor.